Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Das 10. Kapitel des Johannesevangeliums liegt gerade hinter uns. Ein Kapitel, das vollständig geprägt ist von den Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den religiösen Führern des jüdischen Volkes. Als Bibelleser haben wir uns an diese Auseinandersetzungen schon längst gewöhnt. Im Grunde aber spiegeln sie eine Tragödie wider, die man mit einem kurzen Satz vom Anfang des Johannesevangeliums zusammenfassend beschreiben kann. Er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Volk Israel als Gesamtheit lehnte Jesus ab. Doch insbesondere die religiösen Führer des Volkes behandelten ihn wie einen Feind. Was das bedeutet, wird einem erst so richtig klar, wenn man sich vorstellt, alles wäre ganz anders gelaufen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Ältesten und der Hohe Rat, alle hätten Jesus voller Freude als den lang ersehnten Messias begrüßt. Und sie hätten ihn nach Kräften dabei unterstützt, seine Lehre unters Volk zu bringen. Dass es dazu nicht kommen würde, haben allerdings bereits einige Propheten des Alten Testaments vorausgesagt. Dennoch hat Jesus viel Kraft und Zeit investiert, um auf die Zweifel der einflussreichen religiösen Führer einzugehen. In dem vor uns liegenden Kapitel 11 des Johannesevangeliums bahnt sich in dieser Hinsicht eine Änderung an. Mit dem 11. Kapitel erreichen wir ziemlich genau die Mitte des Johannesevangeliums. 10 Kapitel liegen bereits hinter uns und 10 weitere werden danach noch folgen. Blicken wir zurück, so ist festzustellen, dass sich Jesus in den Jahren seines öffentlichen Wirkens einem ständig wachsenden Kreis von Personen offenbart hat. Zuerst waren es ein paar einzelne Männer, die nach und nach zu seinen Jüngern wurden. Dann vollbrachte Jesus bei der Hochzeit von Kana ein vielbeachtetes Wunder, indem er Wasser zu Wein machte. Nach schätzungsweise 2,5 Jahren sorgte er schließlich beim Laubhüttenfest für einiges Aufsehen, weil er öffentlich im Tempel lehrte. Selbst wenn das Publikum rein zahlenmäßig nicht größer gewesen sein mag als bei manchen anderen Gelegenheiten, so sorgten diese Leute, die wegen des Festes von überall her nach Jerusalem gekommen waren, sicher für die Ausweitung seines Bekanntheitsgrades. Bekannt zu sein bedeutet aber nicht unbedingt beliebt zu sein. Was Jesus tat, wurde von vielen abgelehnt. Was er sagte, stieß auf Widerspruch, und auch er als Person wurde zu einem großen Teil nicht akzeptiert. Als Beleg dafür möchte ich Ihnen jeweils einen Vers aus Kapitel 5, aus Kapitel 8 und aus Kapitel 10 vorlesen, die meines Erachtens die Ablehnung seines Tuns, seiner Verkündigung und seiner Person dokumentieren. So heißt es in Kapitel 5, Vers 16 über sein Tun: Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. In Johannes 8, Vers 59 geht es darum, wie einige religiöse Führer auf seine Verkündigung reagierten. Zitat: Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Und schließlich aus Johannes 10, Vers 33 ein Beleg dafür, dass Jesus als Person abgelehnt wurde. Die religiösen Führer des Volkes sagten zu ihm: Um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Beginnend mit dem vor uns liegenden Kapitel 11 berichtet das Johannesevangelium praktisch nur noch von Ereignissen, die von Jesus und von Menschen handeln, die ihm nachfolgen. Öffentliche Aufrufe, Buße zu tun und sich Gott zuzuwenden, gibt es nicht mehr. Auseinandersetzungen mit den religiösen Herrschaften im Tempel und in den Synagogen scheint er aus dem Weg zu gehen. Auf jeden Fall spielen sie im Johannesevangelium in den nächsten Kapiteln keine Rolle mehr, bis kurz vor seiner Kreuzigung. Außerdem konzentriert sich sein Dienst mehr oder weniger auf Einzelpersonen. Im Mittelpunkt von Kapitel 11 steht die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Dieses Ereignis hat offenbar irgendwann zwischen dem Fest der Tempelweihe im Dezember und dem Passafest im darauffolgenden April stattgefunden, also vermutlich wenige Monate, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Jedes Mal, wenn ich mich mit dem Johannesevangelium als Ganzes beschäftige und es innerhalb kurzer Zeit von vorne bis hinten durchlese, habe ich das Gefühl, mich auf einer Bergtour zu befinden. Jedes Kapitel bringt mich, bildlich gesprochen, dem Gipfel ein Stück näher. Das scheint auch die Absicht des Apostels Johannes zu sein, des mutmaßlichen Verfassers des Johannesevangeliums. Denn am Ende des vorletzten Kapitels schreibt er: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also, wer das Johannesevangelium einmal komplett durchliest, erlebt dabei, nach meinem Empfinden, eine Art Bergbesteigung. Johannes geht in seinem Evangelium erst ganz weit zurück in die Vergangenheit und schreibt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dann heißt es in Vers 14 von Kapitel 1: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auf welche Weise das Wort Fleisch geworden ist, also wie Jesus als Mensch auf dieser Erde lebte, das wird dann nach und nach entfaltet, indem Johannes über die Wundertaten und Reden Jesu berichtet. Nun, in Kapitel 11, erreichen wir einen besonderen Punkt der Bergbesteigung, denn es geht letztlich um die Frage, ob Jesus auch Herr über den Tod ist. Aus der Sicht vieler Religionen ist das die entscheidende Frage schlechthin. Zwar wird auch das Leben als ein großes Geheimnis empfunden, das ohne Gott nicht denkbar erscheint. Aber was nützt es, 80, 90 oder gar 100 Jahre alt zu werden, wenn man anschließend eine Ewigkeit lang tot ist? Wenn Jesus sich tatsächlich als Herr über den Tod erweisen sollte, wenn es ihm gelingt, einen toten Menschen wieder ins Leben zu holen, dann, ja dann, würde damit alles menschliche Sehnen in Erfüllung gehen. Leider gibt es verschiedene theologische Richtungen, die so tun, als ob die menschliche Sehnsucht nach einem ewigen und erfüllten Leben ein fast schon primitives Anliegen wäre. Da ist dann von einer Vertröstung aufs Jenseits die Rede. Und stattdessen wird stolz eine Theologie des Jetzt und Hier präsentiert. Eine Brot-und-Butter-Religion sozusagen, die nur zu einem friedlichen und gerechten Zusammenleben aufruft. Dabei ist doch die Auferstehung von den Toten die große Hoffnung des christlichen Glaubens. Es macht einen Unterschied, ob sie am noch offenen Grab eines geliebten Menschen stehen und bei sich denken, das war's, das ist nun die Endstation. Oder ob sie unter Tränen, aber mit innerer Gewissheit sagen können, Herr, nun kümmere du dich bitte um meine Frau bzw. meinen Mann, um meine Mutter, meinen Vater, meine Tochter oder meinen Sohn. Ich weiß, bei dir ist sie bzw. er gut aufgehoben. Die vier Evangelien im Neuen Testament berichten von drei Fällen, in denen Jesus tote Menschen auferweckt hat. Da gab es einmal ein 12 Jahre altes Mädchen, das gerade erst gestorben war und von vielen Angehörigen und Nachbarn betrauert wurde. In einem zweiten Fall hat Jesus eingegriffen, als der Leichnam des Verstorbenen bereits zum Friedhof transportiert wurde. Dabei ging es um einen jungen Mann, dem einzigen Sohn einer Witwe. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der Auferweckung des Lazarus, offenbar einem Mann im besten Alter oder auch schon darüber, der bereits 4 Tage tot war und in einem Grab lag, als Jesus ihn ins Leben zurückholte. Das heißt also, die Evangelien im Neuen Testament berichten von 3 Auferweckungen, die Menschen in 3 verschiedenen Lebensaltern betrafen. Und außerdem waren diese Menschen bereits unterschiedlich lange tot. In allen drei Fällen spreche ich übrigens absichtlich von Auferweckung und nicht von Auferstehung. Obwohl ich diese Begriffe manchmal selbst durcheinander bringe, ist der Unterschied schon wichtig. Statt von einer Auferweckung zu reden, könnte man auch sagen, Jesus holte diese Menschen wieder ins Leben zurück. Ihr Zustand nach ihrer Auferweckung war der gleiche wie vor ihrem Tod. Genau das kann man über die Auferstehung nicht sagen. Paulus schreibt zu diesem Thema im 1. Korintherbrief über die Auferstehung: Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Soweit Paulus. Und noch einen Unterschied gibt es zwischen Auferweckung und Auferstehung. Das 12-jährige Mädchen, der junge Mann und auch Lazarus wurden zwar von den Toten auferweckt, aber selbstverständlich sind sie irgendwann später einmal endgültig gestorben. Nach der Auferstehung dagegen wird es keinen Tod mehr geben. Wenn wir an Ostern die Auferstehung Jesu Christi feiern, erinnern wir uns dabei tatsächlich an seine Auferstehung und nicht an seine Auferweckung. Paulus schreibt: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Nach seiner Auferstehung ist Jesus einer ganzen Anzahl von Leuten begegnet, die sofort merkten, dass sein neuer Leib über besondere Fähigkeiten verfügte. Und selbstverständlich hat Jesus den Tod hinter sich gelassen. Ja, er hat ihn besiegt. Wenden wir uns nun unserem Bibeltext zu, also dem Anfang von Kapitel 11 des Johannesevangeliums. Dort wird berichtet: Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Nanu, Maria hat Jesus mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet? Davon war im Johannesevangelium doch bisher noch gar nicht die Rede. Richtig, erst in Kapitel 12 wird darüber berichtet. Aber wenn Sie sich erinnern, das Johannesevangelium wurde als letztes der vier Evangelien verfasst, höchstwahrscheinlich zwischen den Jahren 90 und 100 nach Christus. Die Sache mit dem wertvollen Salböl dürfte zu diesem Zeitpunkt schon vielerorts bekannt gewesen sein, so wie Jesus es laut dem Markus-Evangelium vorausgesagt hatte. Dort wird er mit den Worten zitiert: Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Das ist also der Grund, warum diese Geschichte im Johannesevangelium als bekannt vorausgesetzt wird, obwohl erst im Kapitel darauf darüber berichtet wird. Jesus war übrigens schon früher mal bei Martha und Maria zu Besuch gewesen, vielleicht auch öfter. Vielleicht kennen Sie den Bericht aus Lukas 10. Da wird geschildert, dass sich Martha so hingebungsvoll um die Bewirtung der Gäste kümmerte, dass sie vor lauter Stress auf ihre Schwester sauer wurde, weil die sich gemütlich Jesus zu Füßen setzte und ihm zuhörte. Jesus hatte wohl Verständnis für Martha, machte ihr jedoch klar, dass Maria die bessere Entscheidung getroffen hatte. Zurück zu unserem Bibeltext im Johannesevangelium Kapitel 11. Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, war also ernsthaft krank geworden. Weiter mit Vers 3. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Was Martha und Maria Jesus ausrichten lassen, weist auf eine große Bescheidenheit hin. Sie verlangen nicht, dass er kommt. Sie betteln nicht: Bitte, bitte, sieh zu, dass du etwas machen kannst. Sondern sie informieren Jesus über den Zustand ihres Bruders und überlassen es ihm, ob und wie er darauf reagiert. Ich glaube, manch einer könnte sich in dieser Hinsicht von Martha und Maria wirklich eine Scheibe abschneiden. Ich selbst nehme mich davon nicht aus. Denn je nach Situation kann es auch mir passieren, dass ich Gott mit meinen Gebeten so bedränge, als ob es seine Pflicht wäre, mir meine Wünsche zu erfüllen. Völlig ungeniert dagegen bezeichnen Martha und Maria ihren Bruder als jemanden, den Jesus lieb hat. Dass es so ist, daran besteht für sie überhaupt kein Zweifel. Auch Paulus sprach davon, dass Jesus ihn liebt. Johannes bezeichnet sich selbst, sofern er tatsächlich der Verfasser des Johannesevangeliums ist, als den Jünger, den Jesus lieb hat. Und im ersten Johannesbrief werden die Christen aufgefordert, lasst uns lieben, denn er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Diese herrliche Zusage kann jeder von uns beruhigt ganz persönlich nehmen. In unserem Bibeltext komme ich nun zu Vers 4. Martha und Maria haben Jesus also mitteilen lassen, dass ihr Bruder Lazarus erkrankt ist. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. An dieser Stelle taucht unausgesprochen mal wieder die Frage auf, ob die Existenz von Krankheit eigentlich Gott gewollt ist. Ich wünschte, Lazarus könnte uns dazu einiges sagen. Auf jeden Fall aber ist eine Krankheit kein Zeichen dafür, dass Gott den betreffenden Menschen nicht liebt. Gleiches gilt für eine Behinderung oder einen schweren Unfall, den jemand erleidet. Denken Sie nur an den Blindgeborenen, den Jesus geheilt hat. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sagte Jesus, als seine eigenen Jünger dem Blinden ein Selbstverschulden unterschieben wollten. Und nachdem ein Turm eingestürzt und 18 Menschen in den Tod gerissen hatte, sagte Jesus, meint ihr, dass sie schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Mit anderen Worten, an den äußeren Umständen kann man nicht erkennen, ob jemand von Gott geliebt wird. Im Fall des Lazarus ist es sogar so, dass Jesus zunächst nichts unternimmt, um seinen Tod zu verhindern. Dennoch stellt niemand in Frage, dass Jesus Lazarus lieb hat. Ich lese weiter ab Vers 5. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Während in Vers 3 die beiden Schwestern es waren, die davon sprachen, dass Jesus ihren Bruder lieb hatte, wird das nun vom Verfasser des Johannesevangeliums sozusagen von außen noch einmal bestätigt. Und auch Martha und Maria werden ausdrücklich einbezogen. Und trotz allem, so möchte man fast hinzufügen, trotz seiner Liebe zu den 3 Geschwistern bleibt Jesus noch 2 Tage an dem Ort, an dem er sich gerade aufhält. Warum er so handelt, warum er Lazarus weiter leiden lässt, warum die beiden Schwestern den Tod ihres Bruders miterleben müssen, letztlich bleibt das für uns unbegreiflich. Jesus selbst hat sich übrigens auch diesem Schmerz und der Trauer ausgesetzt. Denken Sie nur an die erschütternde Nachricht über die Ermordung Johannes des Täufers, die Jesus entgegennehmen musste. In Bezug auf den Tod des Lazarus erfahren wir aus dem Munde Jesu, Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. In manch anderen Fällen ist das sicher auch so, selbst dann, wenn wir uns nicht vorstellen können, wie etwas so Furchtbares letztlich zur Verherrlichung Gottes beitragen kann. Doch es gilt, was Paulus einmal an die Christen in Rom geschrieben hat. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ebenfalls im Römerbrief heißt es, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das hat Paulus gewiss nicht leichtfertig gesagt, sondern hat es in seinem Leben selbst durchbuchstabiert. Hören Sie nun aus unserem Bibeltext die Verse 7-10. Jesus bleibt also noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich gerade aufhält, nachdem ihn die Nachricht von der Erkrankung des Lazarus erreicht hat. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Die Jünger sind besorgt, dass sich Jesus nach Judäa, genauer nach Bethanien, aufmachen will. Denn diese Ortschaft liegt nur knapp 3 Kilometer vom Goldenen Tor entfernt, einem der Stadttore Jerusalems. Jesus sagt daraufhin, hat nicht der Tag 12 Stunden? Das ist normalerweise die Zeit, die Tageszeit, in der man etwas erledigen kann, wozu man eben genügend Tageslicht braucht. Anscheinend will Jesus seinen Jüngern damit sagen, dass sie sich jetzt noch ohne Gefahr mit ihm in die Gegend von Jerusalem wagen können. Doch schon bald wird eine gefährliche Zeit der Finsternis anbrechen. Ich denke, dass auch wir solche Stunden der Helligkeit im übertragenen Sinne ausschöpfen sollten. Das gilt für bestimmte Aufgaben, die wir nur in einer ganz bestimmten Phase unseres Lebens anpacken können, aber zum Beispiel auch im Hinblick auf die weltweite Mission. In der Mission ist es oft schon so gewesen, dass in manchen Ländern nur für relativ kurze Zeit die Türen für Missionare weit offen standen. Dann veränderte sich beispielsweise die politische Lage, und diese Länder waren wieder für Jahrzehnte verschlossen. Was für ein Segen, wenn Missionare den Mut hatten, die Stunden der Helligkeit auszunutzen. Sprich, jene relativ kurze Zeit, in der Mission in diesen Ländern möglich war. Und im Blick auf bestimmte Lebensphasen, die von Menschen genutzt werden sollten, denke ich beispielsweise an junge Leute, die ihre Berufsausbildung abgeschlossen, aber noch keine eigene Familie gegründet haben. Sie können mitunter Gott zur Ehre eine größere Aufgabe übernehmen, für die sie später aus familiären und beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Zurück zum Bibeltext. Jesus macht seinen Jüngern also Mut, sich mit ihm nach Bethanien aufzumachen. Ihnen und ihm selbst wird dort nichts passieren, auch wenn die Feinde Jesu ihm nach dem Leben trachten. Weiter ab Vers 11. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode, sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Der Tod ist eine Realität, eine schreckliche Realität, auch wenn er gern mal, so wie Jesus es hier tut, mit dem Schlaf verglichen wird. Jesus hat allerdings einen guten Grund dafür, den Tod mit dem Schlaf zu vergleichen. Denn so wie ein Schläfer von einer anderen Person sanft und liebevoll geweckt wird, so wird Jesus den Lazarus zum Leben erwecken. Und das soll dazu beitragen, so sagt Jesus es ausdrücklich, dass die Jünger glauben. Das heißt, es soll ihren Glauben stärken. Doch einer der Jünger, Thomas, offenbar ein kleiner Zyniker, hat keine Lust auf Glaubensstärkung, sondern fürchtet sich vor den rabiaten religiösen Führern in Jerusalem, die ihnen, den Jüngern, möglicherweise ihre Knechte auf den Hals hetzen könnten. Oder meint er den folgenden Satz vielleicht doch ernst? Eigentlich hatte Jesus doch angedeutet, dass sie keine Angst zu haben brauchten. Weiter ab Vers 16. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, »Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben.« Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Wie man dem übernächsten Vers entnehmen kann, ist Bethanien für Jesus und seine Jünger ein wirklich heißes Pflaster. Denn sowohl Martha und Maria als auch ihr Bruder Lazarus waren anscheinend sehr beliebt in der Gegend, so dass viele Leute aus Jerusalem den Weg nach Bethanien fanden, um den Schwestern ihr Mitgefühl auszudrücken. Selbst wenn sich unter diesen Leuten keine ausdrücklichen Feinde Jesu befunden haben mögen, die Gefahr war groß, dass sich der Besuch von Jesus und seinen Jüngern auch unter den religiösen Führern in Jerusalem herumsprechen würde. Der Bericht über die Auferweckung des Lazarus ist so bekannt, dass ich erst gar nicht versucht habe, Ihnen zu verheimlichen, ob die Sache letztlich gut ausgeht. Obwohl das also feststeht, möchte ich Sie trotzdem zur nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel herzlich einladen. Denn ich bin überzeugt davon, dass es außer dem Happy End auch noch anderes im Bibeltext zu entdecken gibt. Also bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.